Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Zelte sind abgebrochen. Der FC Zürich ist vorzeitig aus dem Trainingslager zu Tunesien zurückgekehrt. Die Frage wird neu aufgerollt. Das Zürcher Obergericht muss die Verwahrung der sogenannten Parkhausmörderin nochmal beurteilen. Und die Folgen vom Verpfeifen, wo man in Zürich im Umgang mit Whistleblowing steht. Dazu unser Wochengast, die Expertin auf dem Gebiet und Politikerin Zora Ledergerber. Ein Blick aufs Wetter morgen. Am Morgen noch neblig, dann scheint die Sonne. Es ist aber kühler bei noch höchstens 5 bis 9 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Der FC Zürich ist am frühen Nachmittag vorzeitig aus seinem Trainingslager zu Tunesien zurückgekehrt. Mit einem Charterflug ist die Mannschaft von Urs Fischer zu Zürich Kloten gelandet. Ursprünglich hat der FCZ erst in einer Woche von Sus zurückkommen. Weil die politischen Unruhen aber grösser und auch die Trainingsmöglichkeiten eingeschränkt worden sind, hat sich der Club umentschieden. Der FCZ-Präsident Angelo Canepa war dann auch froh gewesen, zum wieder zurück zu sein, hat er nach der Landung zu Zürich gesagt.
Im Umfeld des Hotels haben wir natürlich schon auch gehört, dass gewisse Schiessereien gegeben. Wir haben auch gesehen, dass es Brände gegeben hat. Das war mir auch ein Anliegen gewesen wegen den Angehörigen. Ich habe natürlich schon auch gehört, dass die Angehörigen in der Schweiz wahrscheinlich mehr Angst hatten als wir selber tun. Und von dort denke ich, ja, sind wir sicher auch froh, dass wir jetzt da sind.
Wahrscheinlich werde ich der FCZ nächste Woche eine zweite Trainingseinheit im Tessin durchführen. Am Mittwoch sei in Lugano ein Testspiel geplant. Das Zürcher Obergericht muss die Verwahrung der sogenannten Parkhausmörderin neu beurteilen. Die heute 38-jährige Frau, die wegen zwei Mord verurteilt worden ist, hat wollen, dass man ihre Verwahrung zugunsten von einer stationären Therapie aufhebt. Das Obergericht hat sich im Frühling dagegen entschieden und sich dabei auf ein Gutachten gestützt, das sie als gemeingefährlich einstuft. Wie erst jetzt bekannt worden ist, hat das Zürcher Kassationsgericht das Gutachten aber als mangelhaft eingestuft. Die Oberstaatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Bericht vor Zeitung Sonntag bestätigt. Das heisst, dass das Obergericht jetzt weitere Informationen muss beschaffen muss, um zu beurteilen, ob die Verwahrte ein Anrecht hat, zum aus der Isolationshaft entlassen werden. Beim Prozess im letzten Frühling hat die Doppelmörderin ausgesagt, sie fühle sich lebendig begraben. Die Schweizer Demokraten von Stadt Zürich sind gegen den Bau des neuen Swissmill-Sidoturm im Industriequartier. Sie empfehlen darum, zu ihrer Abstimmung vom 13. Februar ein Nein in die Urne zu legen. Weiter haben sie auch Parolen für die kantonale Abstimmung zum Erweiterungsbau des Landesmuseums gefasst. Auch da sagen sie Nein zum finanziellen Beitrag vom Kanton Zürich. Stefan hat gestern Abend einen 65-jährigen Mann, seinen 63-jährigen Bruder, mit mehreren Schüssen schwer verletzt. Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilt, habe der Ältere seinen jüngeren Bruder daheim aufgesucht und nach einem kurzen Wortwechsel auf ihn geschossen. Obwohl er darauf aber geflüchtet ist, hat die Polizei ihn später verhaften. Das Opfer sei mit schweren Beinverletzungen ins Spital gebracht worden. Zum Motiv hat die Polizei keine Angaben machen. Die Zürcher Kantonspolizei hat gestern Nachmittag einen Car-Chauffeur aus dem Verkehr gezogen, weil er alkoholisiert war. Der 61-Jährige sei in einer routinemässigen Kontrolle zu Winterthur hängen geblieben, heisst es in einer Mitteilung. Ein anderer Car hat die rund 2 Dutzend Fahrgäste müssen abholen kommen, um sie an ihr Reiseziel zu fahren. Aufgehalten hat die Polizeipatrouille auch einen 26-jährigen Autofahrer heute Morgen auf der Autobahn A3 bei Wädenswil. Der Mann sei einem anderen Autofahrer aufgefallen, weil er in Schlangenlinie und viel zu schnell auf der Autobahn unterwegs war. Die Polizisten haben das Auto dann am Strassenrand angetroffen. Am Lenker ist nämlich der Treibstoff ausgegangen. Auch er hat zu viel Alkohol getrunken und keine Auskunft darüber geben, wieso sein Auto Unfallspuren aufgewiesen hat. Die Kantonspolizei Zürich sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Regionaljournal-Wochengast. Heute ist es Zora Ledergerber, Fachfrau für Whistleblowing. Die 37-jährige Juristin, Gemeinderätin von der grünliberalen Stadt Zürich und Vorstandsmitglied von Transparency International hat zum Thema Whistleblowing eine Dissertation geschrieben. Diese Woche hat das Zürcher Obergericht zwei Frauen wegen Verletzung vom Amtsgeheimnis schuldig gesprochen, weil sie Missstände im Zürcher Sozialamt publik gemacht haben. Wir stellen darum die Frage, sind Whistleblower in der Schweiz zu wenig gut geschützt oder was braucht es, damit ein Amtsgeheimnis gebrochen werden kann? Zora Ledergerber ist heute Nachmittag zu uns ins Studio gekommen. Ich habe sie als erstes gefragt, wenn man eigentlich genau von einem Whistleblowing-Fall reden kann.
Ja, das ist gar nicht einmal so eine einfache Frage, weil es gibt natürlich wie meistens sehr viele verschiedene Definitionen. Die wir jetzt in der Schweiz vor allem brauchen, ist, dass ein Whistleblower jemand ist, der Missstände aufdeckt, die an seinem Arbeitsplatz stattgefunden haben. Und zwar kann er die Missstände intern aufdecken oder eben auch an eine externe Stelle.
Die Woche hat ja das Zürcher Obergericht zwei ehemalige Angestellte vom Zürcher Sozialamt verurteilt, weil sie missständlich öffentlich gemacht haben. Ist das ein klassischer Fall von Whistleblowing also?
Das ist eigentlich sehr ein klassischer Fall, ja. Die beiden Damen haben zuerst versucht, intern auf die Missstände hinzuweisen. Das ist auch sehr typisch. Also die meisten Whistleblower versuchen zuerst mal, ihre Anliegen intern zu deponieren. Und erst wenn das nicht klappt, gehen sie an eine Stelle außerhalb der Verwaltung oder der Unternehmen. Also das ist schon mal typisch. Dann auch die Reaktion. Also es ist oft auch so, dass man intern nicht weiterkommt, dass man anstößt, dass man dann sogar entlassen wird und im schlimmsten Fall sogar eben dann noch wegen Amtsgeheimnisverletzung angeklagt wird.
Sie haben von Transparency International das Urteil auch entsprechend kritisiert. Das setzt sie ganz hohe Hürden für Whistleblower in der Schweiz, ist so die Meinung. Wieso kommen Sie zu dem Schluss?
Es ist so, wenn man etwas melden möchte, gibt es grundsätzlich ein dreistufiges Verfahren, das man einhalten muss. Also man muss zuerst intern melden beim Arbeitgeber. Erst wenn dort nichts passiert, dürfen wir an eine externe Stelle, das sind dann die zuständigen Behörden. Und erst wenn die nicht aktiv werden, dürfen wir an die Medien oder an die Öffentlichkeit. Und das macht aus unserer Sicht sehr Sinn. Also man soll auch am Arbeitgeber die Möglichkeit geben, die Missstände zuerst intern zu beseitigen. Also das ist eigentlich eine gute Regelung. Das Problem jetzt einfach im konkreten Fall war, man hat nicht so genau gewusst, welches sind dann die zuständigen Behörden. Also wenn sie nicht direkt an die Medien gehen dürfen, wohin müssen sie sich dann sonst zuerst wenden? Also ist das eben die Ombudsstelle? Ist das die Geschäftsprüfungskommission vom Gemeinderat? Welche Stelle ist das überhaupt? Und jetzt ist ihnen eigentlich im Nachhinein vorgeworfen worden, ja, ihr habt eigentlich eine Instanz ausgelassen. Ihr hättet noch sollen an eine andere Stelle. Aber es weiss niemand so genau, welche das überhaupt ist.
Und eben die Ombudsstelle, Sie haben sie erwähnt, die gibt es ja in der Stadt Zürich.
Genau, die leistet sehr gute Arbeit, muss ich da sagen. Und es ist auch sehr wichtig, dass es sie gibt. Es ist einfach nicht ganz klar, was für eine Rolle eine Ombudsstelle übernehmen kann, jetzt gerade so bei Whistleblowing-Fällen. Aber es langt einfach nicht, wenn man nur eine Ombudsstelle hat. Weil die Ombudsstelle hat gar nicht Kompetenzen, wirklich einen Fall zu ermitteln. Oder wenn Sie sich überlegen, dass ein grosser Fall von Wirtschaftskriminalität aufgedeckt wird. Das braucht ganz spezifisches Fachwissen einerseits und andererseits auch die Erlaubnis, überhaupt den Fall zu ermitteln und nachzugehen. Und die Ombudsstelle hat vor allem vermittelnde Kompetenz. Also eigentlich, wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Arbeitgeber oder wenn man ein Problem hat am Arbeitsplatz, dass man dort hingehen kann. Und dann kann die Ombudsstelle die beiden Personen zusammen an den Tisch setzen und man schaut, wie man eine Lösung findet. Und für das ist sie sehr wichtig.
Wenn wir es noch mal kurz bei dem aktuellen Beispiel bleiben, eben, Sie haben quasi die externe Stelle, wo Sie empfehlen, dass man das als zweiten Schritt anwählt, haben Sie ausgelassen. Sie sagen, es hat einfach nicht klare Definition gegeben, aber es hat Varianten gegeben. Als Juristin ist das Urteil falsch.
Ja, da schlagen natürlich ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Wenn man es nur juristisch betrachtet, kann man das Urteil wahrscheinlich verstehen. Oder ich verstehe nicht, warum sie auf die Lösung gekommen sind, beziehungsweise auf das Urteil gekommen sind. Aber wenn man es auch unter dem praktischen Aspekt anschaut, wie soll man dann bitte schön melden, ohne das Amtsgeheimnis verletzen, wenn beide oder wenn die vorgeschlagenen externen Behörden gar nicht richtig praktikabel sind. Also ich möchte gerne auch noch schnell etwas sagen zur Geschäftsprüfungskommission vom Gemeinderat. Die ist ja auch vorgeschlagen worden als externe Stelle. Aber das Problem war, dass Frau Wieler zuerst sich offiziell hat müssen vom Amtsgeheimnis entbinden lassen, damit sie überhaupt an die gelangen kann. Das heisst, sie hat zuerst müssen einen internen Antrag stellen, bitte dünnt mich vom Amtsgeheimnis entbinden, weil ich möchte gerne eine Meldung machen an die Geschäftsprüfungskommission. Und dann wäre ein Jurist, also nach laut ihrer Angabe, wäre dann auch ein Jurist von der Stadt dabei gewesen. Das heisst, das ist wie einfach auch keine praktikable Lösung. Und das Problem ist, wenn man dann sagt, ja, in der Theorie ist es so, sie müssten zuerst das, das und das machen, aber in der Praxis geht das gar nicht. Von dem her bin ich mich eben dann trotzdem ein bisschen unglücklich mit dem Urteil.
Also am Schluss es fehlen klar definierte Wege, Abläufe, die man kann begehen zum Missstand können melden. Das ist so eine Schlussfolgerung, die man kann setzen. Und andererseits ist das Amtsgeheimnis da, wo heikle Daten muss schützen.
Absolut.
Wie stark darf das denn überhaupt geritzt werden?
Das Amtsgeheimnis ist natürlich sehr wichtig und es geht nicht, dass das leichtfertig verletzt wird oder dass man einfach so mal kann auf die Medien gehen kann, um da irgendwelche Sachen, die nicht wichtig sind, aufzudecken. Das ist auch ganz klar. Jetzt einfach im konkreten Fall auch, sind, glaube ich, alle einverstanden gewesen, dass es da etwas hat, was sich lohnt zum Aufdecken, was sich eigentlich lohnt, um auf die Missstände hinzuweisen. Es ist ja nur jetzt nur darum gegangen, ob man den richtigen Weg eingehalten oder nicht. Ja.
Also das Motiv am Schluss ist entscheidend, dass man sagt, man macht etwas nicht, um sich selber zu bereichern oder zu rächen, sondern man macht es, wenn man sagt, es läuft etwas schief, was der Gesellschaft nicht entspricht.
Das ist nochmal eine spannende Frage, die vom Motiv. Und zwar, wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen, dass bei Ihnen am Arbeitsplatz etwas schief läuft, Ihr Chef tut zum Beispiel Spesenbeleg fälschen. Und Sie finden ihn aber auch gerade noch wirklich nicht der tollste Chef, den es gibt. Und Sie tun ihn eigentlich vor allem wegen dem, tun Sie das melden. Darf man denn das oder nicht? Und ich denke, der wichtige Aspekt ist aus meiner Sicht vor allem, dass man weiss, dass das, was man meldet, wahr ist. Oder beziehungsweise, dass man im guten Glauben meldet. Das heisst, man ist überzeugt und mit den Informationen, die man zur Verfügung hat, muss man auch zu dem Schluss kommen, dass das, was man meldet, wahr ist. Und das langt aus meiner Sicht. Wieso ich dann melde, ist eigentlich nicht mehr wichtig.
Zum Beispiel bei dem Fall, weil man hätte ja da auch noch quasi können kritisieren, dass die Meldung an die Medien, der Schritt an die Medien erst gemacht worden ist, nachdem eigentlich interne Verbesserungen eingeleitet worden sind. Mhm. Also der Zeitpunkt, oder? Mhm. Ist das nicht auch entscheidend, wo man sagt, wieso geht man jetzt noch und bringt die Geschichte quasi gross, wo man offenbar das Problem erkannt worden ist?
Der Zeitpunkt ist sicher sehr wichtig. Also eigentlich, wenn man eine externe Meldung macht und das Problem ist intern schon behoben worden, dann bringt das eigentlich nicht mehr viel. Also so wie ich den konkreten Fall verstanden habe, hat es durchaus schon auch noch Sachen gegeben, die immer noch schief gelaufen sind, wo, also zum Zeitpunkt, wo die Meldung passiert ist.
Zora Ledergerber, Whistleblowing scheint jetzt auch wirklich immer mehr ein Thema zu sein in der Verwaltung. Auch diese Woche hat ein Expertenbericht im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre in der Pensionskasse vom Kanton Zürich vorgeschlagen, zum eine anonyme Meldestelle intern einrichten. Mhm. Wieso kommt man jetzt doch plötzlich zu dem Schluss?
Ich denke, dort hat man einfach gemerkt, dass die Kanäle, die es schon gibt, dass die wie nicht langen, weil sie nicht gebraucht werden und die Meldung eben dann doch nicht am Schluss dort ankommen, wo man mit ihnen etwas anfangen kann. Also bei der BVK haben ja schon verschiedene Mitarbeiter anscheinend schon länger gewusst, dass nicht unbedingt alles optimal läuft. Es hat auch sonst noch andere Fälle in der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel beim Fall vom Migrationsamt. Dort sind ja auch gewisse Vorwürfe vorgekommen. Und auch dort hat jemand darauf hingewiesen, der dann nicht sich durch die internen vorhandenen Kanäle sich eingewendet hat. Das zeigt einfach halt, dass sich die Mitarbeiter noch nicht wohlfühlen mit der jetzig bestehenden Anlaufstelle und die nicht genützt werden. Darum muss man sich dann die Frage stellen, wie kann man das verbessern? Wie kann man so eine Stelle schaffen, oder dass Mitarbeiter wirklich dann auch an diese Stelle intern gehen und dann eben gerade einen Fall wie jetzt in der Stadt Zürich dann kann vermieden werden?
Und wenn jetzt so interne, man könnte ein bisschen bösartig sagen, Täterli-Anlaufstellen würden geschafft werden, was bringt es denn?
Man hofft natürlich dann, dass die Meldungen intern eben kommen, dass es dann am Schluss nicht am nächsten Tag in den Medien steht und dass man so mal die Gelegenheit bekommt, den Missstand selber schon zu beseitigen. Und ich glaube, das ist auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, dass sie wie die Möglichkeit haben, weil sie fühlen sich nicht wohl, wenn sie irgendwo einen Missstand vermuten, aber müssen aufs Maul sitzen, weil sie Angst haben, dass sie dann entlassen werden.
Und fördert das nicht ein bisschen eine Kultur vom Misstrauen? Weil man weiss, wenn man einfach nicht so passt, dann wird es einfach gemeldet.
Ja, die Frage höre ich recht oft. Und es ist auch so, dass auch zum Beispiel in den Unternehmen das noch recht befürchtet ist, dass wenn man so etwas einrichtet, dass man dann überschwemmt wird von Meldungen. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass das nicht unbedingt das Problem ist. Es gibt immer natürlich böswillige Meldungen. Die kann man nie hundertprozentig ausschliessen. Aber wenn schon, ist bis jetzt in meiner Erfahrung eh das Problem gewesen, dass niemand überhaupt das System gebraucht hat oder das Meldesystem gebraucht hat, weil man nicht gewusst hat, dass es es gibt. Man hat nicht gewusst, an wen gehen die Meldungen. Man hat nicht gewusst, was soll ich überhaupt melden. Man war nicht sicher gewesen, dass man wirklich anonym bleibt und dass einem dann nicht vielleicht trotzdem noch etwas passiert, wenn man eine Meldung macht. Also das sind eigentlich aus meiner Sicht die grösseren Probleme.
Wie funktioniert so eine anonyme Meldestelle? Also ich nehme an, da kann man vielleicht, hat man eine E-Mail-Adresse. Die sehen doch, was für einen Absender das sie haben.
Mhm. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das war eben eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt mit meiner Firma so ein System entwickelt habe, wie man über eine geschützte Internetplattform anonym melden kann. Das ist eigentlich dort der Vorteil. Da kann man wie technisch kann die Identität nicht zurückverfolgt werden. Und man hat aber wie trotzdem die Möglichkeit, mit dieser Person innerhalb der Firma oder der öffentlichen Verwaltung, die dieser Meldung nachgeht, zu kommunizieren.
Sie haben gerade gesagt, Sie selber sind Geschäftsführerin von einer Firma, die so Meldesystem anbietet. Läuft das Geschäft gut?
Ja, es läuft eigentlich nicht schlecht. Also ich bin relativ noch am Anfang. Ich habe erst vor eineinhalb Jahren angefangen. Und es ist natürlich, es ist nicht wie so ein Geschäftsfeld wie jedes andere, sondern es beruht auch sehr viel auf Vertrauen und auch, es ist nicht, man kann das nicht einfach kaufen wie ein paar Schuhe und dann anhaben und mit denen rumlaufen, sondern es braucht noch relativ viel, bis es wirklich funktioniert. Also man muss das dann kommunizieren, man muss es wirklich so anpassen, dass es auf die eigene Firma dann auch passt. Man muss die Mitarbeiter schulen, wie sie das können, anwenden. Man muss ihnen sagen, welche Sachen sie überhaupt aufdecken sollen. Und man muss natürlich auch noch Personen haben, die dann mit diesen Meldungen etwas anfangen können, wenn man sie überkommt. Also ist eigentlich noch eine grössere Sache.
Und Sie bieten quasi das ganze Beratungs- und Einführungs- und Überzeugungspaket an mit der Softwarelösung dazu, oder?
Genau.
Und Ihre Kunden, sind das bis jetzt private Firmen vor allem, oder eben haben Sie auch schon Lösungen für Verwaltungen gemacht? Könnten Sie jetzt zum Beispiel vom Kanton Zürich den Auftrag bekommen, um jetzt eben so ein internes Meldesystem bei Ihnen einrichten?
Bis jetzt sind es vor allem private, grössere Firmen, die meine Kunden sind. Ich bin mit auch schon Vertreter von der öffentlichen Verwaltung von verschiedenen Kantonen im Gespräch, aber da hat sich bis jetzt noch nichts ergeben. Und welche Lösung dann der Kanton Zürich wird sich entscheiden dafür, das muss man dann schauen.
Braucht es viel Überzeugungsarbeit? An der öffentlichen Verwaltungsebene ist das noch schwieriger zum Durchbringen?
Also was ich gemerkt habe, ich kann eigentlich nicht jemanden davon überzeugen, dass er das braucht und dann wird es eingeführt, sondern Personen, mit denen ich zu tun habe, die müssen wie selber auch der Überzeugung sein, dass das etwas bringt für die Firma, weil sonst bringt es eigentlich auch nichts. Weil wenn der Chef nicht dazu steht und wenn der Chef nicht oder die Chefin nicht möchte Meldungen bekommen, dann getraut sich niemand zu melden, auch wenn man das beste System hat. Also von dem her ist es schon ein ganzer Prozess eben und nicht einfach nur irgendetwas, was man da implementieren kann.
Und die Frage stellt sich, wir haben so ganz am Anfang gehabt, das Problem ist von den Whistleblowern in der Schweiz, dass sie heute eigentlich nicht genügend rechtlich geschützt sind, dass sie heute immer noch häufig gekündigt werden, wenn sie nachher herausgefunden haben, dass sie die gewesen sind, die etwas verraten haben. Und der Schutz ist ja immer noch nicht da. Bringt es das überhaupt, die Meldesystem einzuführen, bevor man nicht auch gesetzlich eine angemessene Regelung hat, um so Personen zu schützen?
Also die Idee ist eigentlich, dass die Unternehmen und die öffentlichen Verwaltungen, die das einführen, dass die auch Meldungen bekommen wollen. Und dass nicht deren Ziel ist, Meldungen überzukommen und dann die Personen dafür zu entlassen. Sondern die sehen auch die Vorteile, die sie haben mit so einem System. Oder dass man Meldungen überkommt und durch das viele Schäden kann frühzeitig abwenden und dadurch auch grosse Reputationsverluste kann abwenden.
Mhm. Und wie wichtig ist, dass man auf der Schweiz oder vielleicht auch mal auf kantonaler Ebene anfängt, um einen gewissen Schutz für sogenannte Whistleblower zu etablieren? Bis jetzt eben hat man einfach, wenn eine missbräuchliche Kündigung kann nachgewiesen werden, 6 Monatslohnanspruch.
Mhm. Man ist jetzt das am Prüfen, also der Bundesrat ist das am Prüfen, über die 6 Monatslöhne auf 12 erhöhen. Das wäre natürlich schon mal ein sehr guter Schritt. Ich hoffe, dass das jetzt durchkommt. Und ich denke, das Gesetz ist das eine, das ist natürlich schon, ist wirklich wichtig. Aber das andere ist eben auch, dass man weiss, wie muss man melden, was muss man melden oder kann man melden. Und dass es die geeigneten einfach internen Anlaufstellen gibt.
Und wie wichtig ist es, die Anerkennung überhaupt? Bis jetzt sind ja Whistleblower eigentlich dann nachher denunziert. Sie sind eben das schwarze Schaf. Mhm. Sie kommen das einfach ihr Leben lang zu hören über. Wie entscheidend ist das, quasi die kulturelle Sicht?
Das ist auch sehr wichtig. Und ich bin da verhalten optimistisch gestimmt, weil ich beschäftige mich jetzt eben schon ungefähr 10 Jahre mit dem Thema. Und wenn ich vergleiche, also 10 Jahre und jetzt, hat sich doch wirklich einiges da in der Schweiz. Also sie berichten jetzt zum Beispiel drüber, viele Medien berichten drüber. Und im Unterschied zu früher werden jetzt Whistleblower eigentlich auch als Leute dargestellt, die eben etwas aufdecken, wo auch im öffentlichen Interesse ist, dass man das weiss. Oder nicht einfach nur noch Denunzianten, sondern eben Leute, die eigentlich zum Allgemeinwohl auch etwas beitragen.
Sie sind auch als Politikerin aktiv geworden. Nach dem Urteil vom Obergericht hat Ihre Fraktion, die Grünliberalen, im Zürcher Gemeinderat einen Vorstoss eingereicht. Wieso kommt der Vorstoss eigentlich erst jetzt?
Was der Vorstoss genau fordert, ist, dass der Stadtrat den Mitarbeitenden der städtischen Verwaltung klar darlegt, wie sie melden müssen, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Also wir fordern eigentlich keine zusätzliche Stelle oder wir fordern nicht, dass irgendetwas Neues eingeführt werden muss, sondern wir sagen, erklär, wie man muss intern auf Missstände aufmerksam machen. Wenn es intern nicht klappt, was ist die zuständige Behörde extern? Wohin muss ich dann gehen extern? Und wann darf ich an die Öffentlichkeit? Also wir verlangen eigentlich eine bessere Information und Aufklärung.
Ist das nötig?
Das ist nötig, ja, wie sich jetzt auch gerade der Fall gezeigt hat, Sophie Wieler. Es ist ja so, dass die beiden Damen direkt dann an die Öffentlichkeit sind, ohne die Zwischeninstanz, eben auch, weil es vielleicht gar keine, weil sie gar nicht gewusst haben, was wäre die richtige Stelle, wo ich mich da hinwenden sollte.
Das heisst aber auch, es gibt in der Stadt Zürich, gibt es genügend Anlaufstellen, intern und extern?
Intern, ich denke, also, das wäre nicht ein grosses Problem, jemanden zu bezeichnen und zu sagen, zum Beispiel die Rechtsabteilung oder irgendjemand ist zuständig als Anlaufstelle. Also, dass man das schauen kann, dass man das vielleicht auch kombinieren kann mit der Ombudsstelle, mit der Rechtsabteilung. Also, es gibt sicher verschiedene Instanzen, die man mit wenig Aufwand als das mal bezeichnen und auch als das schulen. Also, ich glaube, das wäre eigentlich nicht so das Problem. Es geht eher darum, dass man sich das Ganze mal durchdenkt und schaut, wie gibt es einen praktikablen Weg oder eine gute Lösung, wo man gehen kann. Also ich glaube, das ist eigentlich das Hauptproblem. Das hat bis jetzt aus meiner Sicht jedenfalls noch niemand gemacht.
Und das hat man vorher offenbar nicht gemerkt, aber dass Sie den Vorstoss erst jetzt eingereicht haben. Nochmal die Frage vom Zeitpunkt, Frau Ledergerber.
Ja, es war einfach das Urteil, das er dann gesagt hat, ihr hättet euch noch die oder die Behörden müssen wenden und dass man gemerkt hat, ja, die sind eigentlich alle nicht unbedingt ideal. Da Information ist vor allem durch das Urteil jetzt auch nochmal vorgekommen.
Es ist ja das erste Jahr im Zürcher Stadtparlament. Im April gibt es auf kantonaler Ebene Wahlen. Werden Sie für einen Sitz im Kantonsrat kandidieren?
Ich bin auf Platz 12 von der Liste. Von dem her, also, ja, das hat man nicht wirklich Chancen, um reinkommen.
Und wo wollen Sie politisch jetzt noch weiterwirken, was das Whistleblowing-Thema angeht?
Ich tue das mal, jetzt schauen wir mal, wie das geht mit der Motion. Also ich denke, wenn der Stadtrat dann mit einer guten Lösung kommt, ist schon mal ein grosser Schritt da. Also von dem müssen wir dann abwarten, wie es dann weitergehen soll.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Das ist Sora Ledergerber, Expertin für Whistleblowing und Gemeinderätin vor Stadt Zürich gewesen. Das und andere Wochengastgespräche gibt es zum Nachlesen im Internet auf regionaljournal.ch. Und hier noch ein Resultat vom Eishockey-Nationalliga A. Für den Tabellenführer Kloten Freies sieht es schlecht aus in der letzten Minute vor Schluss. Ist das Spiel von heute Nachmittag gegen Zug scheint damit 1-2 zu verlieren. Gestern noch hat Kloten auswärts Zug deklassiert mit einem 7-2. Weniger rund läuft im Moment der ZSC Lions. Sie haben gestern gegen das Schlusslicht Ambri mit 2-3 verloren, nachdem sie einen Tag vorher schon gegen Lugano mit 0-5 ohne Chancen geblieben sind. Ihre Tabelle hat sich trotzdem nicht viel verschoben. Kloten ist weiterhin an Spitze. Der ZSC hat als siebter immer noch 7 Punkte Vorsprung auf den Strich. Und das Spiel ist jetzt auch gerade in dem Moment fertig geworden. Als Schlussresultat 1-2 verliert Kloten gegen Zug. Wir kommen zu der Wetterprognose für die Region. Die hat Jürg Zock von SF Meteo.
Am Montagmorgen hat Schaffhausen im Munter und im Wieland zum Teil dichte Nebel rum. Die Obergrenze ist aber recht tief und liegt bei etwa 500 Meter. Bis am Mittag oder am frühen Nachmittag löst sich dann der Nebel aber meistens auf und außerhalb vom Nebel ist es den ganzen Tag durch sonnig, häufig sogar wolkenlos. Der Tag startet mit Temperaturen von minus 2 Grad, am Nachmittag geht es dann aufwärts auf 5 bis 7 Grad, noch spurmilder ist es in der Höhe, auf dem Hörnli geht es aufwärts bis auf 9 Grad. Am Dienstag hat es dann recht viele hochnebelartige Wolken rum und daraus kann stellenweise auch mal leicht regnen oder nieseln. Das dann bei Höchstwert von etwa 6 Grad.
Zum Schluss von dieser Sendung hier ein kleiner Ausblick auf ein paar Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Das umstrittene Polizei- und Justizzentrum ist morgen nochmal Thema im Zürcher Kantonsrat. Nachdem das Parlament noch im letzten Jahr den Kredit für den Bau nicht bewilligt hat, soll das Gesetz dafür jetzt aufgehoben werden. Das will der Regierungsrat. Weil dann dürfte es nochmal zu einer Volksabstimmung über den Millionenbau kommen. Und zur Frage, ob Teil von Polizei und von Justiz doch noch räumlich zusammenwachsen sollen. Es gibt immer mehr alte Leute, aber immer weniger Geld, um sich um die Menschen zu kümmern. Die evangelisch-reformierte Landeskirche vom Kanton Zürich stellt am Dienstag darum ein neues Projekt vor. Das Ziel ist, dass möglichst viele ältere Leute so lange wie möglich sollen selbstständig und in eigener Wohnung bleiben können. Am Mittwoch geht es vor dem Bezirksgericht Zürich schon wieder ums Thema Whistleblowing. Das Mal ist es nicht ein Fall aus der Verwaltung, sondern aus einem privaten Unternehmen. Ein ehemaliger Kadermann von Bank Bär hat laut der Anklage geheime Bankdaten über krumme Geschäfte im Internet veröffentlicht. Und am Donnerstag machen wir einen Auftakt zum Max Frischjahr. Der Schriftsteller wäre heuer 100-jährig geworden. Eine Veranstaltung beleuchtet unter anderem das Verhältnis, das Max Frisch zu seiner Heimatstadt Zürich hatte. Auch das also ein Thema im Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Für heute am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.